VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
Ja, schönen guten Tag. Oh Mann. So. Schönen guten Tag, ich begrüße Sie recht herzlich. Der Knipphals, ich bin ein Mitglied der Jury. Zusammen mit meiner Kollegin Sandra Kegel werden wir die 5 Kandidaten des Leipziger Buchpreises 2016 ein bisschen Ihnen vorstellen. Ich nenne am Anfang nur ganz kurz die Namen und vielleicht haben Sie dann ja Lust auf einen kleinen Applaus. Also, in alphabetischer Reihenfolge. Marion Poschmann, ganz rechts. Ronald Schimmelpfennig. Nies Momme Stockmann. Heinz Strunk. Und Guntram Vesper. Die Kandidaten bekommen jetzt, es gibt noch einen kleinen Akt vorher, jeder der Kandidaten bekommt jetzt schon eine Urkunde als Kandidat überreicht von der Leipziger Buchmesse. Es ist übrigens, habe ich gerade gelernt, die 523. Leipziger Buchmesse. Also eigentlich könnte man ganz gelassen sein. Es gab schon mehr solche Veranstaltungen, aber irgendwie ist man doch ein bisschen aufgeregt. Sandra Kegel und ich werden jetzt alphabetisch einfach ein paar Fragen stellen und die Kandidaten bitten, darauf zu antworten. Alphabetisch heißt in diesem Fall, wir fangen mit Marion Poschmann an. Ist sehr ungewöhnlich, dass der Name P am Anfang steht, alphabetisch. Ist Ihnen wahrscheinlich auch noch nicht passiert, Frau Poschmann.
Ich glaube, es ist selten. Diesmal ist eine, glaube ich, recht S-lastige Gruppierung. Und ja, P ist da in dem Fall ganz vorne. Ist das Mikro an?
Ja.
Ja, ne?
Ja.
Gut, man hört mich, alles klar.
Sie sind für ein Lyrikband nominiert. Mhm. Ich muss gestehen, mir fällt es nicht immer leicht, über Lyrik zu sprechen. Das hat was mit, ich glaube, mit meiner eigenen Sozialisation zu tun. Man versucht sich dann immer so besonders anzustrengen oder so besonders klug zu sein. Wie geht das Ihnen? Können Sie gut über Lyrik sprechen?
Ja und nein. Also ich glaube, es ist tatsächlich nicht ganz so einfach, über Lyrik zu sprechen, weil ja, speziell die lyrische Sprache sich sehr, sehr stark von der Alltagssprache unterscheidet. Sie ist sehr wenig diskursiv und sehr verdichtet, mehrschichtig. Und beim Sprechen über Lyrik merkt man sehr schnell, dass man im Grunde immer nur einen Bruchteil erfasst. Also wenn es ein mehrschichtiges Gebilde ist, kann man immer nur über eine Schicht sozusagen gleichzeitig sprechen. Und das macht das Sprechen über Lyrik auf der einen Seite schwierig, aber auf der anderen Seite finde ich, macht das es auch sehr interessant, weil man merkt, je länger man darüber redet, wenn man sich wirklich darauf einlässt, desto mehr kommt dann auch dabei heraus.
Also die Selbstverständlichkeit ist nicht so da, über Lyrik zu sprechen in der literarischen Gesellschaft. Also es ist nicht so, sollte man das mehr üben oder ist das, wie ist da?
Ja, ich glaube, das ist etwas, was man üben kann, wie man zum Beispiel auch üben kann, ein Bild zu betrachten. Ja. Und je länger man hinsieht, desto mehr erkennt man, so ist es mit Gedichten auch.
Sie können, was mir bei Ihrem Gedichtband sehr stark aufgefallen ist, sind viele Dinge. Eine ganz platte, Sie können ganz toll Wind beschreiben und Bäume. Das sind so, das sind Wind und Bäume. Was haben Sie mit Wind und Bäumen?
Ja, das ist... Wind und Bäume sind natürlich großartige Erscheinungen der Welt und der Natur und es sind ja Motive, die seit Jahrhunderten in Gedichten vorkommen und das ist natürlich für jeden Dichter immer wieder eine neue Herausforderung, sich mit solchen alten, viel besungenen und gleichzeitig so wunderschönen Motiven auseinanderzusetzen. Und mir macht das sehr viel Spaß.
Wenn Sie einen Baum sehen, sehen Sie dann gleich schon, Sie haben viele Anspielungen in Ihren Gedichten drin. Es gibt sehr viele semantische Ebenen. Wenn Sie einen Baum sehen, sehen Sie dann schon so die jahrhundertelange lyrische Tradition mit? Schwingt das mit? Oder ist das, was arbeitet da?
Ja, das ist, ich glaube, es ist unvermeidlich, dass das ein wenig mitschwingt. Also es gibt eigentlich zwei Herangehensweisen. Einerseits versuche ich, den Baum als Baum zu sehen, als unverwechselbares Ereignis in der Gegenwart. Und zum anderen ist so eine völlig unvoreingenommene Betrachtungsweise eigentlich unmöglich, eben weil man schon so viele Gedichte über Bäume im Kopf hat.
Ich habe mir aus einem Gedicht von Ihnen etwas rausgeschrieben. Das ist zum einen der Begriff Plattenbaulaub. Plattenbaulaub, ja. Das klingt schon so toll.
Plattenbaulaub, ja.
Plattenbaulaub. Und danach kommt dann der Satz, wir wachsen auf im Beton gewordenen Trost der Bäume. Da haben wir die Bäume. Mhm. Beton gewordener Trost der Bäume. Können Sie dazu was sagen, vielleicht zu diesem Vers?
Ja, da kann ich was zu sagen. Also dieses Plattenbaulaub in dem Gedicht, das bezieht sich auf einen konkreten Ort. Also vielleicht ist das für die Zuhörer aus Leipzig auch besonders anschaulich. Es gab ja zu DDR-Zeiten eine bestimmte Art, Kindergärten, Kindertagesstätten zu bauen. Und man hatte sogenannte Formsteine mit vier unterschiedlichen Motiven, mit denen man diese Gebäude verziert hat. Und da gab es das Ahornblatt, Fische, Schmetterlinge und das, was ich Plattenbaulaub nenne. Das ist so ein stilisiertes Blatt von einer Pappel, glaube ich. Und mit diesen ja, kachelartigen Formsteinen hat man die Außenwände verziert und in meinem Gedicht, das den Titel trägt Kindergarten Lichtenberg, verwende ich eben das Bild dieser Formsteine und überblende es mit einer echten Schwarzpappel.
Ich fand dann noch interessant diese Wendung Beton gewordener Trost der Bäume. Das klingt so traurig. Beton gewordener Trost. Aber gleichzeitig ist da auch Trost drin.
Ja, ja, es gibt so eine stehende Wendung, glaube ich, vom Trost der Bäume und jetzt in diesem Fall ist es eben kein echter Baum, sondern dieses Laub in Form dieses Betonformsteins, wo einerseits dieser Beton halt drin ist, dieses etwas Trostlose. Und dann ist es aber auch wieder sehr tröstlich, weil dieses Naturelement hinzukommt.
Nun haben Sie in diesem Gedichtband, das spielt nicht nur in Lichtenberg. Und das spielt, es gibt sehr, sehr viele Schauplätze, die Sie sich angesehen haben, denke ich mir, und wo dann so die ersten Ideen ihrer Gedichte gekommen sind. Eigentlich waren sie in der ganzen Welt. Also Japan ist ein Ort, Coney Island, New York, Shanghai, glaube ich auch, kann das sein?
Shanghai
habe ich im Kopf. Also ich habe mir so, man reimt sich ja manchmal als Literaturjournalist was zusammen. Wollten Sie diesem Plattenbaulaub vielleicht ein bisschen entkommen in den Gedichten? Oder ist das so eine, wie bezieht sich das aufeinander?
Ja, es sind so, wie Sie das jetzt erklären, klingt es so, als wäre es eine Sammlung von Reisegedichten.
Nein, ist es
in
nicht.
Gewisser
ja.
Weise stimmt das. Also es gibt verschiedene Orte, auf die Sie sich beziehen. Aber vor allem sind es eben, der Band heißt ja Geliehene Landschaften, es sind Landschaftsgedichte und die verschiedenen Kapitel in diesem Band beziehen sich jeweils auf einen Garten oder einen Park in verschiedenen Teilen der Welt. Also es gibt einen Park in Helsinki, einen Park in Kaliningrad und dieses Park-Garten-Motiv ist dann in etwas abstrakterer Form dann im Kindergarten Lichtenberg auch wieder zu finden.
Ja, dieses Gartending. Es gibt den Untertitel Lehrgedichte. Das klingt sehr streng. Was meinen Sie mit Lehrgedichten?
Ja, das klingt sehr streng. Deswegen war ich begeistert von diesem Titel, weil den, glaube ich, seit Jahrhunderten niemand mehr benutzt hat.
Ja.
Er wirkt extrem abschreckend, glaube ich. und es hat mir geradezu ein diebisches Vergnügen bereitet, meine Gedichte Lehrgedichte zu nennen. Das Lehrgedicht als Form ist seit Jahrhunderten vollkommen aus der Mode. Niemand schreibt mehr Lehrgedichte, weil Gedichte eigentlich nicht mehr dazu benutzt werden, Wissen zu vermitteln. Und ich dachte mir, das ist eigentlich sehr schade, weil Gedichte sich im Grunde auch heutzutage immer noch sehr gut dazu eignen. Also zumindest vermitteln sie Wissen ja über die menschliche Existenz, über einen selbst, über im Grunde die grundlegenden Fragen des Lebens. Und insofern dachte ich, kann ich, wenn auch etwas augenzwinkert, meine Gedichte im Grunde auch Lehrgedichte nennen.
Die grundlegenden Fragen. Ich habe jetzt noch, vielen Dank, ich habe jetzt noch eine Frage an Sie. Ich dachte, man muss die einfach stellen. Ich weiß nicht, ob Sie schon genervt sein werden von dieser Frage. Das ist die Jan-Wagner-Frage.
Was ist denn die Jan-Wagner-Frage?
Die Jan-Wagner-Frage ist, im vergangenen Jahr hat ja zum ersten Mal ein Lyriker, nämlich Jan Wagner, den Leipziger Buchpreis gewonnen. Es gab eine ziemlich große Aufregung auch und Debatte danach. Wie haben Sie das wahrgenommen? Also dass jetzt ein Lyriker diesen Preis gewinnen konnte. Und wie sehen Sie überhaupt die Stellung von Lyrik innerhalb der literarischen Landschaft? Wird sie genug wahrgenommen? Sollte sie mehr wahrgenommen werden?
Ja, ich fand ganz großartig, dass Jan Wagner diesen Preis gewonnen hat. Auf der einen Seite sind seine Gedichte sehr gut, insofern hat er den Preis verdient. Auf der anderen Seite hat es mich sehr gefreut, dass eben tatsächlich ein Lyrikband ausgezeichnet worden ist im letzten Jahr. Bisher hatte man, glaube ich, immer gedacht, Belletristik ist ja die Sparte, in der hier die Preise vergeben werden, dass Belletristik nur Prosa ist. Und im letzten Jahr hat sich dann herausgestellt, auch die Lyrik gehört zur Belletristik. Und das fand ich sehr schön.
Marion Poschmann, vielen Dank.
Setze ich unsere alphabetische Reihe fort mit Roland Schimmelpfennig. Herr Schimmelpfennig, Sie sind einer der meistgespielten Dramatiker auf den deutschsprachigen Bühnen. Auch im Ausland, habe ich gelesen, werden Sie gespielt. Nun haben Sie sich zum ersten Mal der Prosa zugewandt. Die Frage liegt natürlich nahe, warum?
Wollte ich schon immer. Es ist eigentlich ein einfach zu lang aufgeschobenes Projekt, ein viel zu lang aufgeschobenes Projekt, dass eigentlich seit, ich schätze mal, 2006, 2007 schon hätte stattfinden haben müssen, wie sagt man das? Aber als Dramatiker lebt man auch immer wieder von Stückaufträgen und die sind wichtig, um in Kontakt zu bleiben mit den Bühnen, mit denen man künstlerisch verbandelt ist. Ich habe 10 Jahre lang mit Jürgen Gosch sehr eng zusammengearbeitet. In den letzten Jahren war er sehr krank. Auch da ging es dann darum, sozusagen die letzten Jahre zu nutzen und gemeinsam Theater zu machen. Und so wurde dieser Roman, den es eigentlich schon immer auf der Wartebank gab, immer weiter nach hinten geschoben.
Wenn man sich jetzt die Herangehensweise an diesen Text anschaut, dann ist das in der Prosa ja ganz anders als am Theater, weil man am Theater einen Text schreibt, abliefert und dann wird da noch ganz viel mitgemacht. Dann kommt ein Regisseur, dann kommt ein Bühnenbild, dann kommen Schauspieler, die diesen Text neu erfinden, wenn ich das sage.
Im Idealfall.
Im Idealfall.
Manchmal auch nicht. Das Schöne am Theater ist ja, dass, wie Sie es beschreiben, wenn das gut läuft, dass das Team, was dann den Text in die Hand nimmt, den Text belebt, beatmet, etwas rotzig ausgedrückt, ihn rockt. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Eitelkeit derjenigen, die sich daran machen, zu groß ist und dass man den Text gar nicht richtig wahrnimmt, ihn falsch versteht, falsch liest, ihn benutzt, um seine eigenen, vielleicht ganz anders gelagerten Vorstellungen mal auf die Bühne zu bringen. Und so ist dieses Geben und Nehmen im Theater ein gleichzeitig sehr kostbarer und auch sehr anstrengender Vorgang. In der Prosa kann nun jeder Leser das Buch in die Hand nehmen und sich seinen eigenen Eindruck machen und wird ihn unverstellt sich machen können, ohne dass ihm jemand andere das sozusagen nochmal vorträgt. Denn das darf man nicht vergessen. Theater ist das gesprochene und gehörte Wort und eher nicht das geschriebene, gelesene.
Erzählen Sie uns von Ihrem Roman. Es ist eine Geschichte im Umland und in Berlin. Man denkt an Theater, wenn man diese Szenen betrachtet, die dort lose zusammenhängen. Man kann aber auch an Filme wie Robert Altmans Shortcut denken. Worum ging es Ihnen in dieser Geschichte?
Also es ist interessant, mir ging es tatsächlich am allerwenigsten um Theater. Und da der Roman ja viel draußen spielt, sagen wir mal in der Oder-Spree-Kreisgegend, im Wald, im Schnee, in der Kälte, es ist für mich eigentlich über große Strecken eine Art von Naturbuch. Und Natur und Theater sind ja so ungefähr die am schwersten zu verbindenden Elemente. Der Roman kann in der Beschreibung von Natur eigentlich einfacher und schneller visuell wirken. Damit ist er das, was man so Kopfkino nennt, vielleicht am nächsten. Insofern habe ich zwei Dinge gesucht. Einerseits die Befreiung von diesem dialogischen Engen, kommt einer zur Tür rein und sagt, der König ist tot oder ich bin schwanger. Oder das hat eine andere Zeit, der Roman, und auch eine andere Form von Schweigen. Da kann auch mal lange Zeit nicht gesprochen werden, was im Theater auch interessant ist, aber eher nicht so oft der Fall.
Das Tier, das diese Szenen zusammenhängt, ist der Wolf. Ein Tier, das befrachtet ist mit Mythen, das wir aus Märchen kennen und das uns im Moment gerade auch wieder besonders interessiert. In Niedersachsen streift ein Wolf Kurti durch die Lande und ruft Flugzeugeinsätze hervor. Was ist das für eine Irritation, die uns die Begegnung mit den Tieren, die wieder in die Zivilisation kommen?
Das war eigentlich immer mein Albtraum, dass zum Erscheinen des Romans dann ein echter Wolf auftaucht. der sich nun 150 Jahre lang Zeit gelassen hat und nun ist er wirklich da. Und dann heißt er auch noch Kurti. Kurt ist übrigens das türkische Wort für Wolf. Der Wolf ist in meiner Assoziationskette ein ziemlich cooles Tier, alleine, kann auch im Rudel funktionieren, macht Angst, ist frei, steht für ganz andere Dinge als der Fuchs. Eine ganz andere, als das Seepferdchen oder der Schmetterling. Der Wolf ist schon ein ziemlich potentes deutsches Tier oder europäisches Tier, sagen wir mal. So kommt es einem vor, genauso russisch. Wolfsjagden haben so eine tolstoische Größe. Der transportiert sehr viel in unserer Fantasie oder in unserer Sehnsucht und tatsächlich ist es ja uns außer in der Lausitz ein, oder eher jetzt mit Kurti, ein eher fremdes Tier. Und gleichzeitig ist es dann im Roman, wie glaube ich wahrscheinlich auch mit Kurti in echt, ein ziemlich miserables Tier, weil was macht das? Es sucht die Städte, es sucht den Müll, es muss irgendwie klarkommen auf den Landstraßen und Autobahnen der Region. Und da hat man diesen Widerspruch zwischen dem ideellen Tier und dem, was es heute in der Gesellschaft eigentlich oder in unserer Welt eigentlich noch ist.
Davon handelt ja auch dieser Roman, dass dieses Tier die verschiedensten Ängste und Fantasien der Menschen hervorruft, die diesen Wolf sehen, ihn jagen wollen, Geschichten über ihn schreiben wollen. Also dieser Wolf...
Man will ihn dominieren. Also es gibt einige Figuren in dem Roman, die ihn dominieren wollen. Auch ein bisschen verrückt. Es gibt die Geschichte eines Kioskbesitzers oder Betreibers, der irgendwie davon besessen ist, den Wolf zuerst will er ihn fotografieren. Das gelingt ihm auch fast, aber dann hat er so eine Blockade. Er kriegt die Kamera einfach nicht hoch. Er hat so eine Paralyse. Und das stellt ihn sozusagen vor seine eigene Angst und dann beschließt er, den Wolf töten zu müssen, was ihm Gott sei Dank auch nicht gelingt, so viel kann ich verraten, aber es ist, einige der Figuren versuchen, den Wolf in verschiedener Weise zu dominieren oder zu benutzen, auszuschlachten. Ist ja auch eine Geschichte für die Zeitung, für die Medien.
Ganz auffällig an dem Roman ist die Sprache. Es ist eine extrem unterkühlte, eisgefrorene Sprache, die natürlich der Landschaft, der Jahreszeit entspricht. Wie haben Sie diese Sprache so runterkondensiert, gekühlt?
Ich finde nicht, dass ich die gekühlt habe. Ich habe die tatsächlich, die Sprache ist relativ knapp und vermeidet, sagen wir mal, Vergleiche, badet nicht in Adjektiven, ist alles andere als üppig, das stimmt. Das ist aber jetzt, wie gesagt, nicht keine Kühltechnik, sondern eher der Versuch, dem Leser die Vorstellung zu übergeben. Das heißt, der Leser kann sich das vorstellen, was er liest. Er kann seine eigenen Vorstellungsräume im Kopf schaffen und er wird nicht zugetextet oder zugekleistert mit Bildern, die der Text schon evoziert. Das ist das, was einem so knapp vorkommt. Ich finde es eigentlich eher eine Form von Freiheit.
Letzte Frage. Ich ahne schon Ihre Antwort, frage Sie aber trotzdem. Könnten Sie sich vorstellen, dass dieser Roman nun in einer dramatisierten Form auf die Bühne kommt?
Also ich finde es wirklich schwer. aber natürlich bin ich da auch selber vielleicht dann der schlechteste Berater. Der Markt, der Theatermarkt würde das nahelegen. Es passiert ja sehr viel.
Genau.
Ich persönlich kann es mir... Ich würde es selber nicht dramatisieren, sagen wir so. Wenn es jemand anders macht, vielleicht. Aber ich glaube, da bin ich einfach falsch.
Herr Schimmelpfennig, vielen Dank.
Danke auch.
Herr Stockmann, noch ein Dramatiker, der mit seinem Romandebüt auf der Shortlist für den Leipziger Buchpreis steht. Hier handelt es sich nun um einen ganz ausschweifenden Roman, eine Gründungs- und Vernichtungsgeschichte, die hier erzählt wird, die auf 700 Seiten den knappen Titel Der Fuchs hat. Was hat es mit diesem listigen Tier auf sich, dass er es sogar in den Titel geschafft hat?
Ja, also es ist ja mittlerweile schon zu einem Running Gag geworden, wenn wir zusammen auftreten. Also das Prädikat Schimmelpfennig kriege ich nicht mit meinen 700 Seiten. Aber dafür bist du ganz schön geschwätzig im Titel, muss ich ja mal sagen. Ne?
Aber wirkungssicher.
Ja. Und der Fuchs, also da müsste ich jetzt weit ausholen, der Fuchs für mich als Bild ist eins, also ich glaube nämlich im Gegenteil zu Herrn Schimmelpfennig, dass wir bestimmte Dinge oder in einer Gesellschaft leben, die sehr komplex geworden ist und dass wir dieser Komplexität eben nicht mehr beikommen können mit Kulturtechniken, die sehr alt und sehr einfach sind im Vergleich. Also das Theater zum Beispiel, das war ja zu Goethes Zeiten schon alt. Unsere Gesellschaft ist aber wahnsinnig adaptiv und wahnsinnig komplex. Und für mich ist der Fuchs als Tier ein Bild, um dieses Zugreifen auf Kulturtechniken, dieses Erschnüffeln und dieses Flinksein und zwischen den Diskursen sich durchschlängeln. Dafür ist der Fuchs für mich ein Bild.
Das ist der Fuchs, der in diesem Dorf, in dem Ihr Roman spielt, an der norddeutschen Küste Thule, den gesamten Boden untergräbt mit Tunneln und man sich von diesem Tier erhofft, dass es auch Wege in andere Welten eröffnet. Die Geschichte, in dieser Geschichte jonglieren Sie mit mehreren, also 7, 8, 9 Erzählsträngen. Erzählt wird aus der Perspektive eines Mannes, der sich vor einer Sturmflut auf ein Hausdach gerettet hat. Das Dorf ist weggespült und er gerät in einen Strom, der eigentlich dem tödlichen Wasser um ihn herum ähnelt.
Ja.
Ja. Wie sind Sie da vorgegangen? Man kann das gar nicht alles in 10 Minuten zusammenfassen, was in diesem Buch vorkommt. Das reicht von dem babylonischen Mythos über Verschwörungstheorien, ungeklärte Morde, von denen erzählt wird. Eine junge Frau, die auftritt,
Also es gab einen ersten Entwurf und der war auch noch ganz recht harmlos, so von 100 Seiten. Und den hatte ich damals Rowohlt vorgestellt und die dachten, ah ja, so ein Coming-of-Age-Ding, das machen wir mal eben, ne, auf einer Arschbacke quasi. Und da wussten sie eben nicht, was noch kommt, weil sonst hätten sie wahrscheinlich auch nicht mitgemacht. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Aber ich hatte schon eine sehr umfangreiche Idee oder ein Gefühl zu dem Stoff und das war dann aber so ein, wie sagt man, so ein Geben und Nehmen zwischen Stoff und Auto, also mir in dem Fall. Und das hat sich in so eine bestimmte Richtung hin entwickelt. Und ich habe dann, am Theater muss man sich immer formal einschränken und man muss gucken, dass man eine bestimmte Personage nicht übersteigt und sehr streng sein mit den Dialogen. Und da hatte ich aber zum ersten Mal so dieses Gefühl der Freiheit in der Entfaltung des Stoffs so wirklich genossen und mich da reingesetzt quasi.
Nicht nur bei der Lyrik, sondern auch bei den Dramatikern gibt es ja einen großen Zuspruch für die Prosa. Also Nino Haratischvili, Lukas Berfuss schreiben schon seit längerem Prosa, aber es gibt auch Wolfram Lotz oder Ferdinand Schmalz, Sie beide. Haben Sie dafür eine Erklärung? Liegt das nur an der Freiheit, wie Sie sie eben beschrieben haben, die man eben...
Ich glaube, dass diese strenge Unterscheidung zwischen Lyriker, Dramatiker und Belletrist, also, pardon, muss ich jetzt sagen, Prosaautor, eigentlich neu ist. Mhm. Und ich glaube auch, dass es so eine gängige Meinung ist, dass Dramatiker oder Leute, die fürs Theater schreiben, eigentlich geringere Autoren sind. Die müssen das machen, weil sie nichts Anständiges machen können. Die können keine Bücher schreiben, die müssen fürs Theater schreiben quasi. Ich sage nicht, dass das falsch ist, aber ich glaube, diese Unterscheidung, die löst sich jetzt langsam wieder auf und das ist eigentlich eine schöne Entwicklung.
Bei so einer Stofffülle, wie Sie sie bearbeitet haben, sind Sie eher Makroplaner oder eher Mikroplaner?
Mikroplaner. Ich bin Autist quasi. Also ich bastle und puzzle. Und ich glaube, ich brauche dann auch einen Leser, der das machen will, also der da Bock drauf hat. Ne? Also wie bei diesen Labyrinthspielen für Kinder in Malbüchern, wenn sie dann durchgekommen sind und es geschafft haben, also das Gefühl der Genugtuung steht im kein Verhältnis zu dem Gefühl, es dann zu machen währenddessen. Das ist das, worum es geht. Ne? Mhm. Und das muss man wollen. Also man muss so ein Lesertyp sein, glaube ich, der Spaß hat an Rätseln. Weil dieser Autor sich eben nicht ohne dieser Autor dieses Buch nicht ohne einen klugen Leser lesen lässt, schätze ich, hoffe ich. Das klingt jetzt eitel, pardon.
Der Leser, der ja nicht die unmittelbare Reaktion an Sie sendet wie im Theater. Sie können bei einer Uraufführung eines Stückes ins Theater gehen und kriegen unmittelbare Reaktionen. Hier kriegen Sie Reaktionen, weil Sie hier auf der Leipziger Buchmesse sind und nominiert sind. Aber im Grunde ist der Autor, wenn er das Buch einmal in die Welt schickt, ist das ein abgekoppelter Prozess, oder?
Das sehe ich als Theatermensch anders. Man liest ja auch zum Beispiel, also ich habe gemerkt, der Text verändert sich für mich, während ich lese. Also ich arbeite irgendwie so ein bisschen an dem weiter. Und für mich ist es ja auch so, also wenn ich habe immer eher so dieses Ohnmachtsgefühl am Theater. Zwar arbeitet man da an den Proben auch mit, aber man hat es irgendwie nicht mehr wirklich in der Hand. Und das ist für einen Dramatiker eigentlich eine traumatische Situation, die aber auch gut ist. Ne? Sie muss so sein. Die besten Sachen am Theater entstehen auch, sind solche, die nicht in der Intention des Autors waren in der Regel. Es gibt ja auch diesen Spruch, der Text ist im Idealfall klüger als der Autor. Das Buch ist halt das ist ein sehr, sehr intimer Vorgang für mich. Also man schreibt es auf eine sehr intime Art, es wird auf eine sehr intime Art und Weise dann zu sich genommen. Ich glaube, das kann man gar nicht so dezidiert irgendwie trennen, meine ich jetzt. Das ist das Buch, das ist das Theaterstück oder so.
Gut, dann trennen wir das nicht. Vielen Dank, Herr Stockmann.
Eine Frage habe ich noch. Entschuldigung. Ich habe noch eine Frage an Sie. Hatten wir gerade eben schon ganz kurz gesagt, auf Sylt halb groß geworden. Sie sind auf Föhr groß geworden. Sie haben jetzt, ich weiß nicht, ob Sie diese Nordseeinseln kennen. Auf Föhr gibt das Sonne, das ist der größte Mythos überhaupt, ist, dass Meer kommt. Also und genau damit fangen Sie jetzt Ihren Roman an. Also mit einer, im Prinzip mit einem Weltuntergang im Wasser. Ja. Ich könnte jetzt versuchen, eine intelligente Frage zu stellen. Ich stelle aber mal eine ganz
einfache. Das klappt nicht mehr.
Die schlichte Frage ist: Ist das auf Föhr nicht irgendwie komisch? Ist das nicht ein großer Akt, sowas zu machen? Also mit diesem ganzen Hintergrund da, mit der Nordsee direkt vor dem Deich.
Also was zu machen, dieses Buch zu schreiben oder?
Nee. Damit anzufangen, mit so einem Paukenschlag. Also mit einer praktisch Sturmflut.
Ja, also wie es ja oft so ist in der Literatur, ist diese Sturmflut ja nicht nur eine konkrete Sturmflut als Wasser, das auf ein Ufer trifft, sondern auch und im übertragenen Sinne. Ja, für mich als Führer spielt jetzt die Sturmflut gar nicht so eine Rolle wie Sie als Sylter, weil unsere Insel liegt ja geschützt durch Ihre da.
Von Sylt, ja, genau. Ja.
Die wird dann langsam abgetragen.
Ihre Insel wächst dann sogar, oder? Es ist, glaube ich, sogar
ja,
das Land darüber.
Stimmt.
Ah ja, okay. Vielen Dank. Heinz Strunk, guten Tag. Ich möchte jetzt nicht gleich mit Fritz Zonka kommen, der kommt als Zweites. Sie haben einen Roman geschrieben, der strukturiert ist über reale Fälle, die es gegeben hat in den frühen 70er Jahren in Hamburg. Fritz Zonka, in Hamburg eine Legende, hat Frauen ermordet. Ihr Roman heißt Goldene Handschuhe, da hat er die Frauen gefunden. Ich wollte die erste Frage aber nicht zu Fritz Zonka stellen. Ich wollte die erste Frage stellen zu den weiblichen Opfern, die Sie beschreiben in diesem Roman, weil die fand ich fast noch interessanter und beeindruckender. Wie Sie wie konnten Sie sich da hineindenken? Wie haben Sie das gemacht?
Ja, zum einen finde ich das tatsächlich auch, dass es mir da ganz gut gelungen ist. Ich hatte tatsächlich als reale Vorbilder gewissermaßen oder als Person meine Großmütter im Kopf, die auch irgendwie so einfache Frauen gewesen sind. Und ich wusste so ein bisschen, wie die denken und konnte mich da, also ja eh so, sagen wir mal so, irgendwie die entscheidende Eigenschaft eines Autors sollte sein, Empathie. Ich habe mich da über die Bilder, die ich von meinen Großmüttern im Kopf gehabt habe, so versucht reinzuversetzen, wenn es so gewesen wäre, dass so gewisse Weichenstellungen anders gelaufen wären, dass es unter ganz, ganz widrigen Umständen auch hätte dazu kommen können, dass meine Großmutter eben nicht, dass sie eben auch da irgendwie havariert wären in dem Milieu.
Also das sind ganz, ganz schlimme Schicksale, die da geschildert werden. Das kann man, also diese Form von Schicksalshaftigkeit oder auch von ausgeliefert sein, kann man sich, glaube ich, heute gar nicht vorstellen.
Nee, und das Entscheidende vielleicht, was ich eben vergessen habe zu sagen, ist, dass das ja sich um Frauen handelt, die mindestens einen Weltkrieg mitgemacht haben. Und das spielt ja in dem Buch auch noch eine ganz entscheidende Rolle, die Auswirkungen und die Auswirkungen des Krieges und die Traumatisierung, das eine von den Frauen, die war über 6 oder 7 Jahre als Zwangsprostituierte im KZ da und sowas ist ja irgendwie, das ist ja unvorstellbar, und meine Großmutter hat natürlich auch sogar beide Kriege mitgemacht und ja, und das, ja genau, und deswegen kommt auch in dieser eine Satz, sie hat das Gesicht einer Kriegsgefangenen, einen typischen Ausdruck von Leuten, die den Krieg mitgemacht haben, nämlich uralt, ein gewissermaßen vorsintflutliches, steinzeitliches Alter, und das habe ich auch so erlebt.
Nun gibt es einen B-Strang in Ihrem Roman. Hamburg ist ja sehr, was man, glaube ich, zu Hamburg wissen muss, ist, dass Hamburg sehr, sehr, wie das heißt, segregiert ist. Also das ist sehr stark in der bürgerlichen Gesellschaft und in einer nicht bürgerlichen Gesellschaft unterteilt. Da kommt das bei Adressen manchmal auf die Hausnummern drauf an, zu wem man gehört. St. Pauli ist natürlich Ausdruck der nicht bürgerlichen Gesellschaft. In Ihrem B-Strang zeichnen Sie die bessere Gesellschaft, eine Räderfamilie. Aber die haben auch ihre Probleme. Vielleicht erzählen Sie mal, wie diese beiden Stränge zusammenpassen.
Also zum einen war es so, dass ich selbst dem robustesten Leser jetzt keine 250 Seiten Honka-Elend zumuten wollte. Und ich glaube auch, dass ich mich da gewissermaßen um meine sprachlichen Möglichkeiten gebracht hätte, weil ich versuche ja auch in dem A-Plot, dem Honka-Plot irgendwie so mit der Sprache, so dem Milieu so nahe zu kommen, wie es irgendwie geht. Und es, ich fand das als Versuchsanordnung ganz interessant darzustellen. Das ist auch keine neue revolutionäre Idee, aber irgendwie das Elend auch in der gewissermaßen entgegengesetzten Gesellschaftsschichthaus sich da bloß etwas anders ausdrückt. Und es war mir eben auch wichtig, also da damit so für so einen Fluss im Buch zu sorgen, also für tatsächlich Abwechslung und eben auch eine zweite sprachliche Ebene einzuziehen. Das war ganz wichtig. Und tatsächlich ist es so, dass der Enkel, der 17-jährige Redersohn, der an einem genetischen Defekt leidet und deswegen auch eine über das komplette Leben verhängte Aufsichtslosigkeit in sexuellen Dingen hat, letztendlich auf eine sehr spezielle Art eine Entsprechung ist zu Honka, bei dem das sicher aus anderen Gründen so ist, aber beide leiden sehr darunter, dass sie da nun gar nicht zum Zuge kommen.
Ich fand diese beiden Ebenen sehr interessant. In einem Fernsehstück oder so oder Fernsehspiel oder eine Serie würde man, glaube ich, in Deutschland das so machen, dass die beiden Ebenen sich treffen. Also dass dann die Nichtbürgerlichen mit der bürgerlichen Gesellschaft miteinander irgendwie klarkommen. Das ist bei Ihnen, Sie verfehlen sich ganz knapp sozusagen.
Ja,
Sie sitzen am Tresen nebeneinander. Aber
das war auch eine große Falle, in die ich jetzt tatsächlich in einer der vorherigen Versionen getappt bin. Ah. Um dann im Lektoratsprozess darauf hingewiesen zu werden, dass das ist eben nämlich genau das Ding, das ist denn geplottet. Und das wäre wahrscheinlich für ein Kino oder einen Fernsehfilm genau das Ding, die müssen sich treffen, das ginge gar nicht anders. Aber für das Buch wäre es grundfalsch gewesen.
Ja, das glaube ich auch. Das sind so, Sie haben über das Lektorat jetzt schon gerade geschrieben. Sie hatten, es gab Porträts von Ihrem Buch, da haben Sie nochmal erwähnt, wie stark dran gearbeitet wurde am Lektorat. Und Sie haben eine Lanze für ein sorgfältiges Lektorat gehalten. Könnten Sie das nochmal tun?
Ja, also in den letzten Jahren wurden mir einige Fälle zugetragen, wo sich Autoren regelrecht dem Lektorat verweigert haben, was ich überhaupt gar nicht, für mich völlig unverständlich ist, weil das Lektorat, also ich glaube, dass ein hervorragendes Buch ohne ein hervorragendes Lektorat überhaupt gar nicht denkbar ist. Das geht nicht. Und das ist ja, abgesehen davon ist es ein kostenloser Service des Verlages, wo Top-Typen uneigennützig irgendwie versuchen, dieses gute Buch oder das einem Fleisch und gutes Buch noch besser zu machen. Fände es geradezu vermessen, wenn man auf die Vorschläge des Lektorats oder bei mir ist es dann auch von Verlegerseite aus noch das eine oder andere gekommen, wenn man darauf verzichtet. Das finde ich also arrogant und dumm.
Gab es bei diesem Lektorat? Die Lektoren sind sowieso, glaube ich, die unterschätztesten Arbeiter im Literaturbetrieb. Also das ist schon ein wichtiger Berufszweig. Gab es im Lektorat irgendwann auch die Idee, dann richtig einen dokumentarischen Roman draus zu machen?
Nee, den gab es nicht. Es war nur ein wichtiger Vorschlag. Irgendwie, ich solle mal sehen, dass ich nicht nur negativ gezeichnete Charaktere habe. Und dann habe ich dann noch mal ein, zwei freundlichere Gestalten da reingeschrieben, sonst ist das so zu, wäre es zu apokalyptisch geworden, glaube ich. Ist ohnehin schon, aber ja.
Die Frau von der Halsarmee.
Ja, Gisela. Gisela.
Die war mir sehr, sehr aufgefallen, eine dieser Frauenfiguren, die mir aufgefallen sind. Das ist so eine Figur, die geht da durch und versucht allen Leuten zu helfen und im Prinzip kann sie keinem helfen. Irgendwie höchstens sich selbst so ein bisschen, das kann sie schon.
Ja, das vielleicht macht es im Grunde sogar das noch trostloser, weil selbst diese liebe Frau von der Halsarmee, die nun wirklich irgendwie ihre ganze Kraft einsetzt, diesen Gestrandeten und Elenden nämlich zu helfen, auch das aussichtslos, sich als aussichtslos herausstellt. Und also diese Rettungslosigkeit der Gestalten da eher noch unterstreicht.
Als letzte Frage muss ich jetzt doch zu Fritz Honka fragen. Das ist, wie sehen Sie diesen Menschen?
Ja, das ist so, dass ich muss dazu ganz kurz sagen, dass die Idee, mich überhaupt für diese Thematik zu interessieren, also für Serienmord oder so, ist gesetzt worden in den 80er Jahren durch eine Dokumentation über den ziemlich komplex auserzählten Fall Jürgen Bartsch, den Kindermörder. Und es gibt eine Dokumentation, die heißt Nachruf auf eine Bestie. Und Bartsch, der vier Knaben umgebracht hat und ein echter Sexualmörder war, also im Unterschied zu Hunka, der hat irgendwie in dieser Dokumentation wahnsinnig eloquent und nachvollziehbar sein Dilemma dargestellt, dass er unter dieser Veranlagung leidet und nicht also unter gar keinen Umständen in den Griff zu bekommen ist. Und wo sich und dann gibt es noch ein Buch, das heißt Jürgen Bartsch, Täter oder Opfer. Und das war eigentlich auch der Ansatz für Honka. Nun habe ich irgendwie, würden Sie möglicherweise fragen können, ja, warum haben Sie denn nicht über Jürgen Bartsch geschrieben? Weil dieser Fall tatsächlich so entsetzlich ist, der übersteigt das aus meinem Empfinden, was Honka gemacht hat, nochmal um einiges. Und da war eben auch zum Beispiel die Ebene des Humors überhaupt gar nicht mehr vorstellbar und darstellbar. Und bei Honka ist eben das, der sagen wir, gewissermaßen humoristische Kniff, wenn man da überhaupt sowas wie Humor rauslesen will, dass ich als Autor nicht bewusst die Pointen gesetzt habe, sondern die Figuren da ihre bizarren Monologe oder Dialoge halten lasse. Und Fritz Honka insofern, weil das für mich, also ich war 13, als das rauskam und das war halt für einen irrsinnigen Aufschlag damals gesorgt, 1975, als die Taten bekannt wurden, wurde in der üblichen Art von der Bildzeitung skandalisiert und es hat sich immer, da habe ich immer Honka im Kopf gehabt und dann bin ich aber auf Honka gekommen, tatsächlich über meine Besuche im Goldenen Handschuh. Also im Goldenen Handschuh hat ja der Honka sämtliche Opfer kennengelernt und dann hat sich relativ schnell die Verbindung hergestellt und war mir irgendwie klar, also im Nachhinein kommt es mir so vor, als wäre mir das Thema auf dem Silbertablett serviert worden, als hätte ich es, als Autor sucht man ja mehr oder weniger dauernd nach Themen und das war irgendwie so, dass ich dachte, ich muss mich daran wagen.
Der Goldene Handschuh ist eine Gaststätte, eine Kneipe, Absturzkneipe, wie auch immer man das bezeichnet, die es tatsächlich gibt. St. Pauli, Hamburger Berg?
Ja, genau, Hamburger 2.
Hamburger Berg 2. Wie sehen da die Leute dieses Buch?
Also die sind nicht so literaturaffin. Es wird nicht so registriert. Es hängt das zum ersten Mal seit Bestehen des Handschuhs, seit 1953, hing da ein Plakat von mir. Das wurde, glaube ich, auch von der Stammklientel etwas irritiert aufgenommen. Und ich bin in Wahrheit auch ganz froh, wenn der Rummel sich gelegt hat und dann irgendwie ich da auch nicht in dieser Exponierten da ganz normal wieder hingehen kann. Also, aber das ist tatsächlich, also der Goldene Handschuh früher war härtestes Alkoholikermilieu, ist es immer noch, aber es durchmischt sich mittlerweile mit so ganz normalen Touristen oder Zufallsgästen und man wird da auch gar nicht so. Es wird schon natürlich gesehen, dass ich immer anders bin, aber was ich jetzt genau mache und wie ich heiße, es war ganz lustig, dass als ich mal so bezahlen wollte und dann kam der Typ da, der Kellner mit dem Zettel an und dann stand da Schriftsteller drauf, also nicht mal mein Name.
Vielen Dank, Heinz Strunk. Herr Vesper, Frohburg ist ein Ort, liegt hier südlich von Leipzig. Wie weit ist es genau? Wissen Sie das?
37 Kilometer.
Also praktisch, also sehr nah. Kann man da noch mit der Straßenbahn hinfahren?
Mit der S-Bahn. Mit der S-Bahn hinfahren. Seit einigen Jahren.
Wann waren Sie das letzte Mal da?
Ich war krank im Herbst, im Sommer.
Im Sommer. Und haben Sie für dieses Buch, es heißt Frohburg, haben Sie da noch recherchiert in dem heutigen Ort?
Ich bin im Sommer da gewesen, um für eine Schlusspassage zu sehen, wie das Gefälle am Altersheim Koren in den Bachgrund hinein ist, wie stark, weil im Buch verunglückt ein Mädchen mit dem Fahrrad und ich lese sie auf und weiß da nichts Rechtes mit ihr anzufangen. Ich weiß nicht, wohin bringen, mitten in der Nacht. Sie landet auf dem Volkspolizeirevier in Frohburg im Amtsgericht. Aber ein ungutes Gefühl habe ich behalten und darauf komme ich zu sprechen.
Sie haben jetzt gerade ganz selbstverständlich gesagt, ich lese sie auf. Also Sie haben zwischen der Erzählerfigur und sich selbst keine Differenz gemacht.
Das Buch ist ja ein endloses Zwiegespräch zwischen mir und den Fakten. Das Buch ist Roman benannt, aber es ist nicht ein Roman aus dem 19. Jahrhundert. Ich verehre Balzac mit seinen sehr genauen Darstellungen. Die verlorene Illusion, wissen Sie vielleicht, das beginnt mit Darstellungen von Druckereitechniken. Ich verehre die schöne Seelenmalerei von Fontane. Aber schon Anfang der 60er Jahre habe ich Manhattan Transfer von John Dos Passos gelesen, von dem Döblin für Berlin Alexanderplatz sehr viel gelernt hat. Das ist das Aneinander- und Gegeneinanderschneiden von Wirklichkeitspartikeln, von Zitaten aus der Zivilisationsliteratur. Ich habe mich noch ein bisschen weiter vorgewagt, wenn ich so sagen darf, und arbeite mit Assoziationsketten, mit Bewusstseinsstrom. Ich greife etwas auf oder erfahre etwas und spiegele das dann in meiner Welt oder in meiner Erfahrungswelt und Bilderwelt, und dann kommt was ganz anderes heraus. Also ich spreche eingangs des Buches über die alten Geschichten, die ich erzählt bekam als Kind, die waren alle falsch. Erst wenn ich sie selber in die Hand nahm und begann, mir selber zu erzählen, kam ich einigermaßen wahr hin. Und dann biete ich eines dieser Beispiele. Aus diesem Beispiel entwickelt sich Will Quadflieg wiederum ist vorgeschaltet vor den Erwerb eines Kofferradios, auf dem ich dann Will Quadflieg und Rilke abspiele. Und gegen Ende der Passage finde ich im Haus meines gestorbenen Bruders, ganz hinten in der Ecke unter Dreck und vielen, vielen Büchern, genau dieses Kofferradio wieder. Also diese Bögen, aus diesen Bögen besteht das Buch im Grunde genommen von vorne bis hinten.
Diese Stelle, die Sie gerade erwähnt haben, die steht ziemlich weit vorne. Sie haben einige Stellen drin, wo Sie sozusagen Türen machen für den Leser, was das Verständnis betrifft. Das eine finde ich auch, eine dieser Türenstellen. Also die Stelle heißt, Sie bekommen Geschichten erzählt, da sind Sie sehr jung. Sie sind in Froburg aufgewachsen, sind dann 57 mit Ihren Eltern in den Westen, erst nach Berlin, ja, dann schließlich nach Göttingen gegangen. Also sind noch in der Nazi-Zeit geboren, also am Schluss noch irgendwie. Was meinen Sie genau damit Geschichten, die Ihnen erzählt wurden? Was sind das für Geschichten, die Lügen waren? Waren das Familiengeschichten oder waren das auch die großen Geschichten?
Ich biete ja gleich am Anfang zwei anekdotenhafte Beispiele. Der Großvater, der im Sommer 45, der Krieg ist ja zu Ende gegangen, aufs Vorburger Rathaus kommt und sagt Heil Hitler. Und da sagen alle, um Gottes Willen, das ist ja vorbei. Und da geht er nach Hause und sagt, ja, ich habe mich im Ton vergriffen, aber ich bin sowieso auf die braune Episode nicht gut zu sprechen, denn sie haben ja das goldene Parteiabzeichen nicht gegeben. Das sind so Dinge. Und die andere Anekdote, die ich am Anfang erwähne, ist, dass ich mit 4 Jahren auch nach Ende des Dritten Reichs am Fenster lehne an einem Sommerabend, 45. Unten spielen die älteren Kinder mit Peitsche und Kreisel. Und ich rufe aus dem Fenster völlig unmotiviert, für die Verwandtschaft verblüffend: Wer mal laut Heil Hitler sagt, kriegt von mir eine Tafel Schokolade. Dabei muss man wissen, dass ich nicht wusste, was Schokolade vom Geschmack her ist. Ich hatte sie nie gegessen. Ich hatte gehört, dass es eine Kostbarkeit ist. Und die Kinder lachen natürlich da unten, die sind ja älter als ich. Und man hört dann, wie die abziehen als Kindertruppe in der Ferne, immer rufen, Heil Hitler, Heil Hitler. Das sind so die Geschichten, die ich erzählt bekam und die falsch waren.
Ja. Und welche Geschichten, wie haben Sie sich, man stellt sich dann, Sie sagen dann in dem Folgesatz, dass Sie als kleines Kind sich selbst Geschichten erzählt haben, vorm Einschlafen, vor diesen ganz alltäglichen Situationen. Also man stellt sich dann vor, dass schon die ganze Zeit so ein Gegenprogramm an eigenen Geschichten bei Ihnen läuft, seitdem Sie 4 Jahre alt sind. Ist das so?
Ja, ich habe bis heute so ein Einschlaferzählprogramm, das aber manchmal, ich habe neulich im Krankenhaus gelegen, da hatte ich viele, viele Stunden Zeit, an die Wand gegenüber zu starren. Da hing eine Uhr, die war sehr merkwürdig. Die ging 5 Sekunden ging der Zeiger hoch, dann ging er wieder runter und das einen ganzen Tag lang. Aber die große Uhrzeit stimmte. Darüber habe ich lange nachgedacht und habe eine Geschichte dazu mir erfunden. Wenn ich die erzählen würde, würde niemand sagen, die ist wahr. Das ist eine wirklich wahre Geschichte. Aber das ist eine Vesper-Geschichte halt. Die Geschichten, die ich dann in mir ausdachte, die waren schon sehr viel ernster. Das war zum Beispiel der Traum, ich gerate, nachdem ich nun im Westen war und dort aufgewachsen war, ich gerate plötzlich nachts über die Grenze zurück nach Frohburg. Und was passiert dann? Und wie verhalte ich mich? Und was habe ich für Erwartungen und Möglichkeiten, mich zu verstecken, mich den Nachstellungen zu entziehen, irgendetwas zu bewirken, Kontakte zu knüpfen? Ich kann nur sagen, aus der eigenen Erfahrung, damit kann man nochmal ein halbes Buch füllen eigentlich, wenn man zäh genug ist.
Sie haben diese ganzen Geschichten jetzt. Sie haben schon mal einen Band veröffentlicht, der Frohburg heißt. Und zwar vor 30 Jahren. Ein Band mit Gedichten und Aufsätzen. Wie verhalten sich diese beiden Bücher? Und wenn Sie so voller Geschichten sind, Ihre bisherigen Bände sind jedenfalls die, die ich wahrgenommen habe, eher schmal. Warum kommt jetzt sozusagen dann der ganze epische Strom?
Die Frage kann ich gar nicht beantworten, sondern es hat sich 2009 herausgestellt, dass ich anfing zu schreiben. Ich hatte mit E-Mails gelernt, Sätze, die ich mir im Kopf zurechtlege, sofort einzutippen und sie dann zu korrigieren. Das war ein halbes Jahr eine sehr gute Schulung, weil ich sehr lange E-Mails geschrieben habe, in Form von Briefen, wenn man so will, ganz konventionell. Und als ich dann begann, Prosa-ähnliche Sätze in den Speicher zu tippen für das Projekt, habe ich gemerkt, dass ich das konnte. Und ich war nicht mehr scharf drauf, handschriftliche Belege zu gewinnen und die zu korrigieren, bis sie kaum noch lesbar sind, dann abzutippen, dann die abgetippte Seite wieder zu bearbeiten bis zum geht nicht mehr. Daran habe ich Jahrzehnte gehangen eigentlich. Und selbst ein Gedichtband erzeugte also hohe Stöße Papier. Plötzlich war ich frei und habe darauf verzichtet. Der gelungene Satz, der fast makellose Satz, hat bei mir keine Vorläufer mehr, weil ich es nicht ausgedruckt habe oder nur sehr selten ausgedruckt habe. Denn wenn ich es ausdruckte, war das dann am Ende sowas Hohes. Da musste man fast einen neuen Drucker kaufen, wenn das ausgedruckt war. Und da habe ich begonnen, die ersten 100 Seiten zu schreiben, eigentlich für mich. Ich habe überhaupt nicht an Veröffentlichung gedacht. Wenn man sich aber Schriftsteller nennt, kommt früher oder später die Überlegung, es doch zu veröffentlichen oder zumindest ansatzweise an die Veröffentlichung zu denken. Und so daran haben sich 6 Jahre angeschlossen. Das war nicht Schreibarbeit, das war Schreiben als Lebensform im Grunde genommen. Und ich hätte auch gerne weitergeschrieben, aber es wird jeder einsehen, dass ich nicht den Verlag mit 2000 Seiten belästigen kann. Das ist hier schon das alleräußerste Maß.
1002 Seiten sind es geworden. Ja. Allerletzte Frage, Herr Vesper, unsere Zeit ist weggelaufen. Sie haben eben gerade von einem makellosen Satz geredet, von einem gelungenen Satz. Was ist für Sie ein gelungener literarischer Satz?
Das ist ganz einfach zu beantworten. Ein gelungener literarischer Satz lässt sich von mir gut vorlesen. Der entspricht meinem inneren Rhythmus, meiner Sprache, meinem Duktus. Das habe ich vielleicht beim Gedichteschreiben gelernt oder mir angewöhnt. Es gibt manchmal winzige Partikel, die mir Schwierigkeiten bereiten am Satz. Das ist nicht ganz meiner und dann muss ich ein Wort austauschen. Und übermorgen setze ich das alte Wort wieder ein und dieses Spiel kann man die ersten 10 oder 15 Seiten habe ich ungefähr ein halbes Jahr bearbeitet. Genau mit diesem Verfahren, genau fast wie ein Gedicht.
Herr Vesper, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen was vermitteln über die Kandidaten. Ab 16 Uhr ist die Preisverleihung. Ja, haben Sie einen schönen Tag.
VoiceRepublic.com, home to the spoken word.